Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Heute mit Klaas Reser am Mikrofon. Guten Abend. Heute in Sport am Samstag berichten wir über eine elektronische Pille, die den Körper vor Überhitzung schützen soll. Zum Beispiel bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020, wo während der Spiele Höchsttemperaturen erwartet werden. Nicht nur deshalb gibt es in Japan Olympiagegner, deren Anliegen wir vorstellen wollen. Ein Anliegen ist es argentinischen Fußballerinnen, dass ihr Sport mehr Beachtung findet. Deshalb feierten sie letzte Woche den Tag der Fußballerin. Was das mit Feminismus zu tun hat, hören Sie bei uns. Und Sie erfahren, wer der neue starke Mann im deutschen Fußball ist. Dazu die Fußball-Bundesliga, die Kanu-WM, die Volleyball-EM der Frauen und die Reit-EM, bei der Isabel Werth heute ihren 20. Europameisterschaftstitel gewinnen konnte. In der Fußball-Bundesliga läuft aktuell das Abendspiel zwischen Schalke und Bayern. Neuzugang Coutinho sitzt in Gelsenkirchen zunächst noch auf der Bank, konnte aber ein erstes Mal für den neuen Club jubeln. Denn Kollege Robert Lewandowski traf in der 20. Spielminute per Foul-Elfmeter für den Rekordmeister. Also Schalke gegen Bayern 0-1. Die TSG Hoffenheim und Werder Bremen, die gehören zu den Mannschaften, denen man in dieser Saison durchaus zutraut, dass sie in den Kampf um die internationalen Plätze eingreifen können. Beide Teams starteten allerdings mit einer Niederlage in die Saison. In Sinsheim entwickelte sich dann heute ein torreiches Spiel. Detlef Lindner berichtet.
Das war eine berauschende zweite Halbzeit von beiden Teams, nachdem vor der Pause die Defensivtaktik dominierte. Immerhin ging Werder durch Füllkrugs Kopfball mit 1-0 in Führung. Doch dann legte Hoffenheim los, führte innerhalb von 4 Minuten durch Bicakcic und Bebu mit 2-1. Werders Ausgleich wurde nach Videobeweis und Handspiel nicht anerkannt. Dann sah Bremens Johannes Eggestein nach taktischem Foul gelb-rot. Und zu 10 machte Osaka den Bremer 2-2 Ausgleich dann doch noch perfekt. In diese Werder-Begeisterung hinein köpfte Hoffenheims Abwehrspieler Kader Žabek zum 3-2 Endstand schließlich ein. Bremen mit 2 Niederlagen zum Saisonstart hat wieder nicht schlecht gespielt. Hoffenheim hat sich den Sieg durch späte Leidenschaft verdient.
Hoffenheim gewinnt und die Bremer starten also mit 0 Punkten in diese Bundesliga-Saison. Ganz anders Alfred Schreuder, der Trainer der Hoffenheimer. Er konnte seinen ersten Bundesliga-Sieg feiern.
Es ist, glaube ich, wichtig, jeder Punkt für uns zählt jetzt in Anfang an. Und weil wir so viele Wechsels haben natürlich im Kader, so viele Topspielers verkauft und noch 2 Topspielers noch verletzt. Und das ist natürlich extrem wichtig für uns, dass wir so'n Sieg haben. Um die Glaube in was wir wollen mit den Jungs, dass sie selbst auch überzeugt von sein. Und ich glaube, das bringt uns wieder einen Schritt weiter.
Aufsteiger Union Berlin hat zum Auftakt in die erste Bundesliga-Saison des Vereins ein schweres Auftaktprogramm. Am ersten Spieltag gab es für die Eisernen eine deutliche 0-4-Niederlage gegen Leipzig. In den nächsten Wochen warten dann Dortmund, Bremen, Leverkusen und Frankfurt. Umso wichtiger war deshalb die heutige Partie gegen den FC Augsburg, eine Mannschaft, die wohl eher das Kaliber der Berliner ist als die vorgenannten. Ob es zum ersten Bundesliga-Punktgewinn in der Unioner Vereinschronik reichte, weiß Karl-Heinz Kaas.
Auch im 9. Jahr kann der FC Augsburg seine Bundesliga-Heimpremiere nicht siegreich gestalten. Das 1:1 gegen den Aufsteiger war ein gerechtes Ergebnis. Dabei lief alles zunächst nach Plan. Führung nach einer Stunde durch Neuzugang Vargas aus Luzern. Aber dann FCA-Abwehrmann Philipp Max.
Wo wir die Führung erzielt haben, haben wir dann nicht mehr so konsequent nach vorne gespielt. Wir haben uns einfach ein bisschen zurückdrängen lassen, konnten nicht mehr für Entlastung sorgen, haben um den Ausgleich gebettelt.
Der Schwede Andersen erzielte Unions erstes Bundesliga-Tor zum 1:1, 10 Minuten vor Ende. Auch in Unterzahl, Schlotterbeck sah für ein Foulspiel glatt rot, das war 6 Minuten vor Ende, behielt Union klaren Kopf. Auch Neuzugang Nevin Subotic.
Das ist für uns, glaube ich, deshalb auch ein wichtiges Spiel, das wir gezeigt haben, dass wir nicht wie beim letzten Spiel nur zum Zuschauen da sind, sondern auch die Fähigkeit haben, offensiv Stichpunkte zu setzen.
Für beide Teams stehen in den kommenden Wochen schwierige Aufgaben an, aber die zweite Halbzeit macht Hoffnung auf mehr.
Vor dem Spiel Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach, da standen die Trainer im Mittelpunkt der Berichterstattung. Sandro Schwarz und Marco Rose kennen sich aus gemeinsamen Mainzer Tagen, schätzen sich seit Jahren und beinahe wäre Rose Co-Trainer von Schwarz bei dessen Amtsantritt bei den 05ern geworden. Heute trafen sie sich als verantwortliche Cheftrainer am Spielfeldrand. Wie es bei der Heimkehr Roses nach Mainz lief, weiß Stefan Kersthold.
Das Spiel der besten Freunde Sandro Schwarz und Marco Rose ging an den Coach von Borussia Mönchengladbach. Die Gäste drehten in der Mainzer Arena einen Rückstand und gewannen am Ende verdient mit 3:1. Quaison hatte die 0-5er nach einem Freistoß von Brosinski in Führung geköpft. Leiner traf noch vor der Pause zum 1:1. Im zweiten Durchgang war es lange Zeit eine Partie ohne große Höhepunkte und Torchancen, bis Florian Müller patzte. Der Mainzer Keeper ließ in der 78. Minute einen Freistoß von Blea durch die Handschuhe rutschen. Nur eine Minute später sorgte der eingewechselte Schweizer Elvedi für den 1:3 Endstand. Den Mainzern droht vor dem Gastspiel am kommenden Samstag bei den Bayern ein Fehlstart. Gladbachs neuer Trainer Marco Rose darf sich über den ersten Bundesligasieg freuen.
Der Aufsteiger aus Paderborn überzeugte beim Liga-Auftakt spielerisch und kämpferisch. Gegen Bayer Leverkusen konnte aber nichts Zählbares mit an die Pader bringen. Heute hieß der Gegner SC Freiburg und die konnten mit einem Sieg einen perfekten Start mit 6 Punkten erreichen. Armin Lehmann mit dem Spielbericht.
Es war eine unglückliche Niederlage für den SC Paderborn, der vor allem in der ersten Halbzeit begeisternden Offensivfußball bot, aber in der Defensive zu viele Fehler machte. Frühe Führung für die Ostwestfalen durch Mamba schon in der 3. Minute. Luca Waldschmidt dann mit einem verwandelten Handelfmeter und Nils Petersen kurz vor der Pause drehten das Spiel. Freiburg führte zur Pause mit 2:1. Im zweiten Durchgang die Freiburger dann stabiler, setzten auf Konter, ließen wenig zu und einer dieser Konter saß. Kwon, der Koreaner, in der 90. Minute zum 3:1 für Freiburg.
Paderborn unterliegt Freiburg und der Trainer der Freiburger Christian Streich, der sagt, dass so ein Sieg in Paderborn für seinen Verein was ganz Besonderes ist.
Das ist schon toll, dass man da einen 1:0 Rückstand gedreht habe dann in Paderborn. Das ist schwer. Wir haben noch nicht oft Auswärtsspiele nach Rückstand gedreht und gewonnen in der Bundesliga.
Freiburg nun also erster Verfolger von Borussia Dortmund, die ja gestern zum Auftakt des Spieltags gegen den 1. FC Köln mit 3:1 gewann. Ebenfalls einen 6-Punkte-Start konnten die Leverkusener hinlegen. Der Gegner hieß Düsseldorf und von dort berichtet Holger Dahl.
Leverkusen reichte eine sehr überzeugende Halbzeit zum verdienten Sieg. Schon nach den ersten 45 Minuten führte das Bayer-Team mit 3:0. Düsseldorfs Baker traf früh ins eigene Tor. Arangis und Bellarabi erzielten kurz vor der Pause das 2:3. Das einzige Düsseldorfer Tor durch Morales fiel erst 10 Minuten vor Schluss. Düsseldorf lieferte gegen nachlassende Leverkusener eine bessere zweite Halbzeit, hatte aber insgesamt keine Chance. Das 3:1 für Leverkusen ging in Ordnung.
Die Düsseldorfer also 1:3 unterlegen. Auf der anderen Seite Trainer Peter Bosch natürlich höchst zufrieden.
Ja klar, gewinnen macht immer Spaß. Und wenn das auch noch mit gutem Fußball passiert, dann sind wir sehr zufrieden. Die ersten 75 Minuten haben wir Leverkusen gesehen, wie ich das gerne sehe.
Die Ergebnisse des heutigen Nachmittags im Überblick. Hoffenheim gewinnt gegen Bremen 3:2. Augsburg und Union Berlin trennen sich unentschieden 1:1. Paderborn unterliegt Freiburg 1:3. Mainz verliert gegen Gladbach ebenfalls mit 1:3. Und auch Düsseldorf muss sich gegen Leverkusen 1:3 geschlagen geben. Dreimal also 1:3 an diesem Nachmittag in Liga 1. Und im Abendspiel zwischen Schalke und München, da ist jetzt Halbzeit. Und die Münchner führen weiterhin mit 1:0. Während das Wochenende vom aktuellen Sport bestimmt wird, war unter der Woche die Sportpolitik Thema im Fußball. Denn die DFL, die Deutsche Fußballliga, traf sich in Berlin zur Generalversammlung. Bei dieser alle 3 Jahre stattfindenden Veranstaltung wurden nicht nur länger geplante strukturelle Veränderungen umgesetzt. Besondere Aufmerksamkeit bekam das Treffen, weil sich mit Fritz Keller, der designierte neue Präsident des Deutschen Fußballbundes, bei der DFL und auch bei den Landesverbänden vorstellte. Für den Deutschlandfunk war mein Kollege Matthias Friebe vor Ort. Ihn fragte ich vor dieser Sendung, ob Fritz Keller denn bei diesem Treffen und auch im Anschluss vor den Journalisten sein Programm für seine Amtszeit beim DFB vorgestellt hat.
Das hat er präsentiert. Er hat ein großes Schlagwort darüber. Nur gemeinsam geht's. Er sagt, man kann nicht mehr alleine durchregieren, wie das vielleicht frühere DFB-Präsidenten wollten. Er will das im Team führen, den DFB. Deswegen wird er auch auf die sonst so gerne gesehenen lukrativen Ämter bei den internationalen Verbänden FIFA und UEFA verzichten. Da soll Rainer Koch, so es denn die Möglichkeit gibt, nominiert werden über die UEFA. Er selbst will sich mehr auf das operative Geschäft konzentrieren. Er hat jede Menge gesagt an diesem Tag. Er hat ein riesiges Programm vorgestellt. Das geht von Förderung des Frauenfußballs bis Bürokratieabbau. Das ist aber im Prinzip, wenn wir ehrlich sind, das, was er auch sagen muss als Kandidat. Das ist das, was die Öffentlichkeit auch erwartet, diese Sätze. Spannend ist, was er zu dem vielleicht wichtigsten Punkt seiner Amtszeit gesagt hat, nämlich zum Punkt Strukturreform. Er wird ein Präsident sein, der eine neue Aufgabe hat und die Struktur in der Leitung des DFB soll sich verändern. Und da will er jetzt selbst daran mitwirken. Das heißt, es ist noch gar nicht so ganz klar, wie genau das Amt am Ende zugeschnitten ist. Es wird da jetzt eine Kommission gebildet, von ihm auch eingesetzt und die soll die Strukturen verändern. Wir können mal reinhören, was er dazu gesagt hat.
Wir werden relativ schnell eine Kommission bilden, die Vorschläge macht mit kompetenten Leuten, in der Hauptsache aus dem operativen Bereich. Solange habe ich entschieden, weil es mir auch so angeboten worden ist, zunächst mal in den operativen Bereich zu gehen. Und wenn diese Strukturen stimmen, dann eben Präsident und Aufsichtsrat zu sein.
Hier sehen wir schon das spannende Verhältnis. Auf der einen Seite kann er jetzt selber noch mitentscheiden, wie er Präsident sein will. Er wird erstmal operativ arbeiten und sich später dann auf so einen Aufsichtsratsposten zurückziehen. Das ist durchaus interessant, wie es da ablaufen wird. Er hat auch gesagt, Qualität geht vor Zeit. Also das Ganze kann durchaus einige Monate oder vielleicht sogar noch mehr als ein Jahr sich hinziehen. Er will sich da alle Zeit nehmen. Das ist tatsächlich interessant, wie es da weitergeht. Dann auch spannend, das wollen natürlich auch die Journalisten wissen, Stichwort Frauenförderung. Das neue DFL-Präsidium bei den Profiklubs. 10 Männer im Präsidium, auch beim DFB sieht das nicht ganz viel anders aus. Frauen sind da Mangelware. Deswegen die Frage an ihn, wird er sich für Frauenförderung einsetzen? Er sagt ja. Und wenn wir jetzt seine Antwort hören, dann finde ich, kann man durchaus auch aber ein paar berechtigte Zweifel haben, wie schnell und wie intensiv das geschieht.
Da können Sie sich auf mich verlassen, dass ich wichtig empfinde, dass der Frauenanteil sich in den nächsten Jahren oder Monaten erhöhen wird. Auch in anderen, in Gremien und in Beiräten, Aufsichtsräten sind wir sehr bemüht, eben Frauen mit reinzuholen, und zwar qualifizierte, hochqualifizierte Frauen.
Das klingt nicht nach einer konkreten Absicht, wie schnell und in welchen Positionen das passieren kann. Kann er vielleicht auch noch gar nicht tun an dieser Stelle. Trotzdem, dass wir uns bemühen werden, hochqualifizierte Frauen, das ist auf jeden Fall nichts, was konkrete Schritte andeutet.
Nun hat Fritz Keller auf internationale Ämter verzichtet. Er möchte auch sich demnächst, wenn er denn seine Aufgabe, die er dort sieht, vollbracht hat, zurückziehen auf andere Ämter als die des DFB-Präsidenten, wie es früher seine Vorgänger gemacht haben. Herr Grindel war ja zum Beispiel noch der starke Mann im deutschen Fußball, hatte eine große Entscheidungsbefugnis. Wird das bei Fritz Keller noch genauso sein oder verschieben sich hier die Verhältnisse?
Man muss sagen, die Verhältnisse verschieben sich. Der DFB trägt das zwar gerade wie ein Mantra vor sich her, dass dieses Klischee, was jetzt dort in den Medien auch immer benutzt wird, vom Grüßonkel oder vom eher Bundespräsidenten als Bundeskanzler, dass das falsch ist, dass wir weiter einen starken Präsidenten haben werden. Wenn wir aber hören, was hinter den Kulissen so passiert und wenn wir auch sehen, wie sich das ausgestaltet, dann muss man ganz klar sagen, aktuell in dieser Woche der starke Mann im deutschen Fußball ist der neue Vorstandssprecher, so heißt er jetzt, der Deutschen Fußballliga, Christian Seifert. Und er hat auf der Pressekonferenz der versammelten Spitze des DFB, man muss es schon sagen, relativ deutlich klar gemacht, wer hier der Herr im Haus ist. Er hat sich nämlich ziemlich deutlich auch in Sachen DFB geäußert.
Die Zeit der Alleinregentschaft und des von oben nach unten Durchregierens mit eiserner Hand und manchmal auch nach sehr individuellen Vorstellungen endet jetzt. Ich glaube tatsächlich, dass das eines der Übel war in den letzten Jahren, weil auf diese Richtlinienkompetenz haben sich nämlich einige Präsidenten berufen, um hinterher dann das zu machen, was sie sich ganz individuell vorgestellt haben, was dann operativ passieren müsste.
Man merkt schon, das ist ganz klare Kritik am DFB und das sagt jemand, das muss man so klar und deutlich dazu sagen, der gerade an diesem Tag als absolute Nummer eins und unangefochtener Alleinherrscher, wenn man so will, bei der DFL installiert wurde. Derjenige, der jetzt bei den Profiklubs durchregieren kann, weil es den Präsidenten auch nicht mehr gibt. Er ist jetzt der starke Mann an der DFL und er hat noch direkt eine zweite, man muss schon fast sagen, Ohrfeige an den DFB ausgeteilt. Es war die Frage, internationale Ämter, Rainer Koch, derjenige als Vizepräsident, der es machen will. Christian Seifert sagt sehr deutlich dazu.
Ich halte die Ämter bei FIFA und UEFA in Deutschland für überschätzt. Internationale Arbeit besteht nicht darin, dass man ab und zu mal dagegen ist und ab und zu dafür, sondern dass man in der Lage ist, Allianzen zu bilden, dass man in der Lage ist, Netzwerke aufzubauen, dass man in der Lage ist, andere Verbände zu finden, die die eigenen Ideen teilen. Und da hat der DFB in den letzten Jahren signifikant an Einfluss verloren und auch an Bedeutung.
Viel deutlicher kann man nicht seine Kritik zum Ausdruck bringen am DFB. Der Kollege Oliver Fritsch von der Zeit hat es, wie ich finde, treffend auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Christian Seifert ist jemand, der auch auf offener Bühne seinen Colt offen trägt.
Christian Seifert also sowas wie der neue starke Mann im deutschen Fußball, der sich klar gegen den DFB wendet. Wie steht denn seine DFL selbst da? Es gibt ja strukturelle Veränderungen innerhalb der DFL. Dr. Reinhard Raubal ist dort jetzt nicht mehr, ist als Ehrenpräsident gewählt worden beim selben Termin. Wie steht denn die DFL da und wie will Seifert sie international positionieren?
Christian Seifert schreibt eine Erfolgsgeschichte, das kann man einfach so sagen. Er hat auch ganz viele imposante Zahlen verkauft, hat ein bisschen in Richtung Medien gesagt, dass wir niedergeschrieben werden, dass manchmal die Quoten und die Zuschauerzahlen auch zurückgehen. Das müsste man in Relation sehen, das sei auch gar nicht so. Er hat eine absolute Erfolgsgeschichte verkauft. Er hat aber sehr deutlich und wirklich sehr deutlich an diesem Tag zur Einheit gemahnt. Er hat gesagt, es kann nicht sein, dass kurz vor so einer Generalversammlung, findet nur alle 3 Jahre statt, die Vereinsvertreter untereinander sich zum Teil spinnefeind sind und jeder sein eigenes Interesse durchsetzen will. Man müsse da mit einer Stimme sprechen. Da zeigt sich schon der starke Mann, der da auch durchregieren will bei der DFL. Er hat eine klare Vision davon, wie die Liga sich aufzustellen hat, wer die Zugpferde sind und wie das in der Zukunft gehen kann. Exkurs, nächstes Jahr werden die Fernsehrechte neu ausgeschrieben. Da soll es wieder um eine Menge Geld gehen, aber wahrscheinlich um noch mehr, als es jetzt gerade gibt. Da geht es darum, welche Sender werden das übertragen. Und da haben ganz viele Vereine ihre Interessen, von den Topclubs Bayern und Dortmund angefangen, bis zu den Zweitligavereinen, die auch ein bisschen mehr vom Kuchen wollen. Und da finden hinter den Kulissen teils erbitterte Kämpfe statt. Und ein bisschen war der Eindruck auch durch die Besetzung der Posten im DFL-Präsidium, dass die Kleinen durchaus sich mehr Einfluss haben erkämpfen können, als es vielleicht vorher aussah. Also hinter den Kulissen ist einiges los und Christian Seifert muss da mit seiner starken Position jetzt erstmal versuchen, ein bisschen Ordnung reinzubringen und deswegen immer wieder auch seinen Aufruf zur Einheit an die Profivereine.
Fritz Keller wird jetzt Ende September auf dem Bundestag des Deutschen Fußballbundes gewählt. Der DFB steckt ja weiterhin, man muss es schon deutlich sagen, in einer Krise, auch wenn man jetzt immerhin wieder einen Kandidaten für das Präsidentenamt gefunden hat. Der DFB, wenn Sie den Termin jetzt nochmal Revue passieren lassen, in welcher Verfassung präsentiert er sich?
Durchaus spannend, kann man sagen. Fritz Keller scheint jemand zu sein, der wie so ein Retter fast daherkommt, wie jemand, den man jetzt aus dem Hut gezaubert hat. Natürlich auch Kennern nicht unbekannt, dieser Mann, aber jemand, der auf einmal etwas verbindet in seiner Person und in seinem Charakter, was man lange gesucht hat beim DFB, der sehr sympathisch rüberkommt. Das ist so ein bisschen tatsächlich ein Hoffnungsträger. Und gleichzeitig merkt man aber auch, dass da die Strukturreform einen ziemlichen Druck ausübt. Es geht da, das wurde immer wieder betont, um steuerrechtliche Fragen. Die Sommermärchen-Affäre im Hintergrund spielt sicherlich eine große Rolle. Rainer Koch, der gerade der Interimspräsident ist, war eigentlich den ganzen Tag in einer Art Verteidigungshaltung. Er hat immer wieder sehr lang geantwortet, ohne wirklich Substanzielles zum Punkt zu sagen. Man hatte das Gefühl, er muss sich irgendwie verteidigen und seine Rolle suchen, wenngleich er ja eigentlich auch so ein bisschen der Königsmacher ist, weil er als Chef der Amateurverbände auch Fritz Keller mit auf den Weg gebracht hat. Also das ist durchaus spannend, wie es da weitergeht. Der DFB hat sicherlich noch eine ganze Menge Arbeit vor sich, aber tatsächlich die Chance, mit der Strukturreform auch einen neuen Weg einzuschlagen.
Mein Kollege Matthias Friebe über die Generalversammlung der Deutschen Fußballliga, den designierten neuen DFB-Präsidenten und über Machtverschiebung im deutschen Fußball. In der zweiten Fußball-Bundesliga hoffte Absteiger Hannover 96, sich mit einem Sieg gegen Greuther Fürth in die Aufstiegsränge zu schieben. Doch vor heimischer Kulisse gab es nur ein 1:1 Unentschieden. Tabea Kunze.
Zur Pause lag Hannover nach einem Gegentor aus der 22. Minute 0:1 zurück. Zur zweiten Halbzeit wechselte Slomka-Stürmer Hendrik Weidand ein und der traf in der 47. Minute aus kurzer Distanz zum 1:1. Nach gut einer Stunde hatte 96 Pech, dass es keinen Handelfmeter bekam. Der Schiedsrichter blieb trotz Rücksprache mit dem Videoassistenten bei seiner Entscheidung. In der Schlussphase hielt 96-Torwart Zieler mehrmals stark und verhinderte so eine Niederlage und eine noch größere Enttäuschung.
Der VfL Bochum drohte im Spiel gegen Aufsteiger Wehen Wiesbaden heute unterzugehen. Doch nach einem 0:3 Rückstand gelang dem VfL doch noch ein Unentschieden. Aus Bochum, Jan Wochner.
Zur Pause mussten sich Bochums Spieler ein gellendes Pfeifkonzert der Fans gefallen lassen. Nach Abpfiff gab es viel Applaus für große Moral und eine gelungene Aufholjagd. Bochum in Durchgang 1 defensiv völlig von der Rolle und mit vielen haarsträubenden Fehlern. Wiesbaden hatte leichtes Spiel, führte zur Pause 3:0. Nach dem Wechsel Bochum dann mit mehr Leidenschaft und Toren nach Standards. Bappo nach einer Ecke, Osei Tutu nach einem Einwurf und Ganvula per Foulelfmeter in der Schlussminute trafen für den VfL, der sich damit immerhin noch zum Unentschieden rettete.
7-mal ist Arminia Bielefeld schon aus der ersten Fußball-Bundesliga abgestiegen. Allerdings gelangen den Ostwestfalen auch schon 7 Aufstiege. Die Arminia weiß also, wie man ins Oberhaus kommt, weshalb die Fans der Bielefelder beim heutigen Blick auf die Tabelle etwas ins Träumen kommen können.
Natürlich schaue ich mir gerne die Tabelle an, hat Bielefelds Stürmer Fabian Klos mit einem Lächeln nach dem Sieg in Regensburg gesagt. Seine Mannschaft steht zumindest mal bis morgen auf Platz 1 und das durchaus zu Recht. Bielefeld war in der ersten Hälfte besser, Johan Edmundsson mit dem 1:0 kurz vor der Pause. Nach der Halbzeit haben die Bielefelder allerdings gewackelt und hatten Glück, dass sie nur das 1:1 durch Besuschkow kassiert haben. Ab dem erneuten Führungstor durch Manuel Prietl in der 63. Minute hat die Arminia aber wieder wie ein Spitzenteam gespielt, nichts mehr zugelassen und noch den 3:1 Endstand durch Reinhold Jabor erzielt.
Patrick Schmid berichtete aus Bielefeld. Die Arminia also Erster in der zweiten Liga nach 4 Spielen mit 8 Punkten. Dahinter punktgleich der VfB Stuttgart. Auf Rang 3 dann der Hamburger Sportverein mit 7 Zählern. Der HSV kann allerdings morgen schon mit einem Unentschieden in Karlsruhe wieder an den beiden Top-Platzierten vorbeiziehen. Außerdem trifft Nürnberg noch auf Osnabrück. Heidenheim empfängt Sandhausen und am Montagabend spielt dann St. Pauli gegen Holstein Kiel. Zum Frauenfußball. Die TSG Hoffenheim empfing heute den ersten FC Köln. Die Frauen des FC waren wie die Herren in der letzten Saison aufgestiegen und mussten sich heute deutlich geschlagen geben. Hoffenheim siegte mit 4:0. Zweimal traf Tabea Wasmuth, je einmal Nicole Biller und Anne Fühner. Auch in Argentinien spielen Frauen Fußball, natürlich. Doch der Frauenfußball steht dort deutlich im Schatten der Männer. Denn Fußball in Argentinien, das ist Lionel Messi. Das ist die gewonnene Weltmeisterschaft während der Militärdiktatur 1978 unter Trainer César Luis Menotti und das ist Diego Armando Maradona. Was auch sonst. Frauen kommen in dieser Geschichte bislang nicht vor. Das zu ändern, haben sich ehemalige Spielerinnen vorgenommen. Und siehe da, am vergangenen Mittwoch wurde in Buenos Aires erstmals der Tag der Fußballerin begangen. Sandra Schmidt hat ehemalige und aktuelle Nationalspielerin getroffen.
Das Aztekenstadion in Mexiko ist tief in der kollektiven Erinnerung der Argentinier verankert. Hier erzielte Maradona 1986 das legendäre Tor mit der Hand Gottes. Elba Selva hat eine andere, ganz eigene Erinnerung an dieses Stadion. 1971 traf sie hier bei der inoffiziellen Frauen-WM gleich 4-mal gegen die englische Auswahl.
Stell dir dieses riesige Stadion vor. Da waren 110.000 Menschen und bei jedem Tor, das ich gemacht habe, riefen alle
Argentina, Argentina.
Das war sehr berührend, einfach sehr, sehr schön.
Argentinien gewann 4:1. Es war der 21. August, der seit vergangenen Mittwoch offizieller Gedenktag für die Fußballerinnen ist. In Buenos Aires trafen sich zur Feier des Tages viele ehemalige mit aktuellen Spielerinnen und über soziale Medien hagelte es Glückwünsche. Elba Selva, die bescheidene 74-Jährige, ist gewissermaßen der Star der Pionierinnen, die sich seit einigen Jahren darum bemühen, dem Frauenfußball im Maradona-Land etwas mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Gegründet wurde die lose Vereinigung von Lucila Sandoval, selbst eine ehemalige Erstliga-Torhüterin. Sie führt unter anderem durch ein Radioprogramm, um eine bislang unbeachtete Geschichte bekannt zu machen.
Wir wollen die Geschichte in der ersten Person erzählen, für die Mädchen, die heute auf dem Platz stehen, damit sie wissen, wie alles angefangen hat, mit den Pionierinnen. Und wir kümmern uns um den Nachwuchs, jene, die mit 4-5 Jahren anfangen zu spielen.
So betreuen einige Spielerinnen von 1971 in Nachwuchsclubs die Jüngsten. Immerhin spielen geschätzt 1 Million Mädchen und Frauen in Argentinien Fußball. Die Abgeordnete Andrea Conde hat die Gesetzesinitiative für den Tag der Fußballerinnen eingebracht. Sie organisiert Fußballturniere für Mädchen in armen Vierteln und gemeinsam mit Stadtteilinitiativen die Frauenliga Wir spielen.
Wir machen deshalb viel im Frauenfußball, weil wir überzeugt sind, dass es ein Recht gibt, Sport zu treiben. Frauen wird dieses Recht oft verweigert, gerade im Fußball.
Aus Condes Sicht sind Fußball und Feminismus eng verflochten.
Ich würde sagen, dass jede Frau, die Fußball spielt und Freude daran hat, eine Feministin ist, auch wenn sie es selbst nicht so formuliert. Denn sie wagt es, etwas zu tun, was die patriarchalen Strukturen ihr nicht zugestehen.
Strukturen, die Elba Selva in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts überall zu spüren bekam.
Wenn wir gespielt haben, da haben wir so Dinge gehört wie: Geh besser Geschirr waschen. Nie hat uns jemand gesagt, die spielen aber gut oder uns Mut gemacht. Sie haben uns nie akzeptiert.
Camila Gómez-Áries ist 24 Jahre alt und spielt seit 5 Jahren für Boca Juniors in der ersten argentinischen Liga. Sie erlebt, dass sich die aktuell starke Frauenbewegung in Argentinien auch positiv auf den Frauenfußball auswirkt. Hört sie heute noch Beleidigungen im Stadion?
Ja, genau das, was Elba gesagt hat. Geh besser Geschirr waschen, das ist das Häufigste. Oder dass man nicht spielen kann. Oder Mann-Weib. Das habe ich schon als Mädchen oft gehört. Es sei Fußball synonym für Mann.
Camila hatte, seit sie denken kann, mit ihrem großen Bruder Fußball gespielt. Einige Jahre als einziges Mädchen mit unzähligen Jungs in der Kinderliga von Vicente López, einem Bezirk am Stadtrand von Buenos Aires. Doch verwehrte man ihr als 6-Jähriger den Spielerausweis.
Meine Eltern haben die Regeln gelesen und da stand nichts von nur Jungs. Da stand nur Fußball. Offenbar hatte sich damals niemand vorstellen können, dass auch ein Mädchen spielen könnte. Das war ziemlich machistisch. Dabei ist es ja nicht so lange her. Meine Eltern haben dann Unterschriften gesammelt und in dem Jahr mussten sie mich mitspielen lassen. Im nächsten Jahr haben sie das Reglement dann geändert und nur Jungs reingeschrieben. Das war's dann für mich.
Daraufhin meldeten die Eltern ihre Tochter in einem anderen Verein an. In der Kinderliga der Hauptstadt ließ man sie mitspielen. Das einzige Mädchen blieb sie auch hier. Mit erst 14 Jahren wurde Cami, wie die Mittelfeldspielerin genannt wird, Erstligaspielerin bei River Plate. Sie gewann mit der argentinischen Nationalmannschaft 2014 die Südamerikaspiele, spielte mit Boca die Copa Libertadores und stand im Team, das Argentinien den Startplatz bei der diesjährigen WM sicherte. Leben kann sie davon nicht.
Ich glaube, es ist vor allem ein Problem unserer Gesellschaft und die ändert man natürlich nicht so schnell. Aber es müsste Unterstützung von oben geben. Also vom argentinischen Verband und von allen Vereinen. Sie müssten den Frauenfußball professionalisieren. Wenn die Spielerinnen ein Gehalt bekämen und nicht auch noch arbeiten müssten, dann würde auch das Niveau sehr viel besser.
Bislang gab es selbst für die besten argentinischen Fußballerinnen meist nur Reisekostenzuschüsse. Seit Juli hat Camila Gómez-Áries nun einen Profivertrag bei Boca, über rund 450 Euro im Monat. Der Tag der Fußballerinnen ist nur der Anfang. Elba Silva möchte noch vielen Generationen Mut machen.
Wenn sie den Fußball lieben, dann bleiben sie dabei, auch wenn es schwer ist. Und es ist oft nicht leicht. Die Spielerinnen sollten nie aufgeben, nie den Kopf in den Sand stecken. Sie sollen weiterspielen.
Ein Beitrag von Sandra Schmidt über Frauenfußball in Argentinien können Sie auch gerne nochmal nachhören und nachlesen auf unserer Homepage unter deutschlandfunk.de/sport. Reiterin Isabel Wert hat zum Abschluss der Dressurwettbewerbe bei der Europameisterschaft mit Belarus auch den Titel in der Grand Prix-Kür gewonnen. Ein sporthistorisch großer Moment, denn es war der 20. Titel bei einer EM für Wert. Außerdem sporthistorisch bemerkenswert, hinter Wert komplettieren Dorothee Schneider mit Showtime und Jessica von Bredow-Werndl mit Dallera den ersten deutschen Dreifacherfolg der EM-Geschichte. Aus Rotterdam, Marc Eschweiler.
Wie schon im Grand Prix-Spezial war auch die Kür zum Abschluss der Dressurwettbewerbe bei der EM eine deutsche Meisterschaft in Holland. Einziger Unterschied, neben Isabel Wert und Dorothee Schneider gesellte sich auch Jessica von Bredow-Werndl mit aufs Treppchen und machte einen deutschen Dreifachsieg perfekt.
Ich bin total glücklich. Ich liebe dieses Pferd und sie gibt mir ein unglaubliches Gefühl.
Die 33-Jährige aus Ostermünchen im Landkreis Rosenheim gewann ihre erste Einzelmedaille bei einer EM und feierte mit über 89% auf ihrer Stute Dallera die persönliche Bestleistung in der Dressur-Kür. Besser waren nur ihre Teamkolleginnen Dorothee Schneider mit Showtime, die erstmals in ihrer Karriere die 90%-Marke knackte. Und natürlich Isabel Wert, die mit Bella Rose nie besser geritten war.
Es war einfach toll. Es war heute einfach auch riesig, das mitzuerleben. Und es ist ja auch umso besser, dass die Sache spannend ist und es war einfach toll. Es war einfach toller Sport und dann am Ende ein Pferd zu haben, was sich selbst so zelebriert, das ist wirklich außergewöhnlich.
Für die Dressurreiter geht damit eine überaus erfolgreiche EM zu Ende. 3-mal Gold, 2-mal Silber und 1-mal Bronze zeigen die Ausnahmestellung der Equipe im internationalen Vergleich.
So erfolgreich wie die Reiter bei der EM präsentieren sich bisher auch die deutschen Kanuten bei der WM in Ungarn, wo das Thermometer heute auf 32 Grad in der Spitze kletterte. Trotzdem kamen Tausende an die Regattastrecke, um den Kanuten bei der Weltmeisterschaft zuzuschauen. Aus deutscher Sicht überzeugte dann vor allem einer, der auf ungewohnter Strecke antrat. Guido Ringel mit den Einzelheiten.
Er ist bereits 3-mal Olympiasieger geworden, 10-mal Weltmeister über die lange Distanz.
Aber nun hat sich Sebastian Brendel erstmals den Titel auch über die 500 Meter geholt. Der Potsdamer siegte bei der WM in Szeged und holte sich damit Selbstbewusstsein. Er kann es noch, auch in einer Saison, die bislang nicht gut für ihn war. Ungewohnte Niederlagen, jetzt aber ein Ausrufezeichen über die ungeliebten 500 Meter.
Schön, wieder ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, auch wenn es erstmal nur die 500 ist, aber ich denke, er gibt mir auf jeden Fall Rückenwind für die 1000 morgen.
Denn das ist seine Paradestrecke und hier gilt es erfolgreich zu sein im Hinblick auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr. Die zweite deutsche Medaille am Samstag erpaddelte der Kajak-Zweier mit den Herren Groß und Hiller. Bronze. Und in den Halbfinalläufen des Nachmittags gab es praktisch keine bösen Überraschungen, alles im Soll, sodass der Finaltag Sonntag weitere Medaillen bringen kann. Das ursprüngliche Ziel, die Maximalzahl an Startplätzen für Olympia zu holen, das wird nicht mehr klappen. Dazu gab es insgesamt schon zu viele hintere Plätze. Ein halbwegs positives Fazit der Titelkämpfer aber ist abhängig vom Sonntag noch drin.
Die deutsche Tourenwagenmeisterschaft macht an diesem Wochenende Halt auf dem Lausitzring. Von dort berichtet Andreas Friebel.
Der Lausitzring scheint René Rast irgendwie nicht zu liegen. Im vergangenen Jahr hatte der aktuell DTM-Führende nach einem Horrorcrash pausieren müssen und auch diesmal sah er die Zielflagge nicht. Von der Pole aus gestartet hatte Rast technische Probleme und musste seinen Audi deshalb in der Boxengasse parken. Das nutzte der Meisterschaftszweite Nico Müller und gewann das erste Rennen auf dem Lausitzring. Der Titelkampf ist damit wieder spannender geworden.
Und an dieser Stelle ein Ergebnis von der Volleyball-EM der Frauen. Die deutschen Volleyballerinnen sind bei dieser Europameisterschaft gestern mit einem klaren 3:0-Sieg gegen die Schweiz in das Turnier gestartet. Heute hieß der Gegner dann Spanien und auch in diesem Spiel konnte das deutsche Team mit 3:1 gewinnen. Am Montag ist dann das nächste Spiel, der Gegner dann heißt Russland. Die Datenmessung, etwa durch Chips im Trikot oder im Ball, das ist mittlerweile Standard im professionellen Sport. Bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha im nächsten Monat, da geht man allerdings noch einen Schritt weiter. Dort wird den Athleten, wenn sie es wollen, eine elektronische Pille angeboten, die sie vor Hitzeerschöpfung schützen soll. Sascha Schmidt ist Direktor des Center for Sports and Management der Otto Beisheim School of Management in Düsseldorf und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, wie diese Pille denn funktioniert.
Ja, so eine Pille enthält einen elektronischen Mikrochip. Die Pille an sich ist auch nicht größer als eine handelsübliche Pharmapille, die man so kennt, so unter 2 Gramm. Wird ganz normal eingenommen, also die Athleten sollen das mehrere Stunden vor dem Wettkampf machen. Und dann wird die während des Rennens aktiviert.
Und die bleibt im Körper danach oder löst die sich auf?
Nee, die wird ganz normal mit dem Verdauungsvorgang ausgeschieden. Also kann man sagen, zwischen 12 und 48 Stunden ist die aus dem Körper dann wieder raus.
Diese Kapsel, die die Körpertemperatur dann verfolgen wird, die wurde eingeführt, um die Angst vor den Auswirkungen extremer Hitze bei Ausdauersportveranstaltungen bei den Olympischen Spielen in Tokio im nächsten Jahr zu überwinden. In Tokio soll die Pille dann in Echtzeit messen. Wie kann man sich diese Messergebnisse dann überhaupt anschauen?
Ja, das können sich in ganz unterschiedlichen Formen anschauen. Ja, das Einfachste ist über die App. Über eine App ist das möglich. Über elektromagnetische Wellen wird das übertragen. Und das können Sie aber theoretisch dann auch bis zum Fernsehzuschauer transportieren.
Das heißt, der Fernsehzuschauer kann dann gucken, im Marathon der Drittplatzierte oder überhitzt gerade.
Ja, also ob das wirklich so sein wird, das ist von anderen Faktoren abhängig, weil es geht da ja auch um Datenschutz. Das sind ja persönliche Daten des Athleten, das sind eigene biometrische Daten und das ist die Frage, ob die dann überhaupt freigegeben werden können. Aber rein technisch wäre das auf jeden Fall möglich.
Das heißt, Datenschutz spielt schon eine Rolle bei der Entwicklung solcher Produkte?
Ja, absolut. Das haben wir auch an anderer Stelle bei der Diskussion um den gläsernen Sportler. Man trackt ja auch heute schon allerlei Körperfunktionen über sogenannte Wearables, die man so am Körper trägt, in Bändern, in Brustgurten etc. Und auch dort haben wir genau die gleichen Fragestellungen. Wem gehören die Daten? Wer darf die Daten verwenden? Wer entscheidet darüber, wo sie verwendet werden und so weiter? Und das ist bei dieser Pille mit dem Mikroprozessor eigentlich genau das Gleiche.
Es klingt ja so ein bisschen nach Science Fiction für den einen oder anderen, dass man eine Pille nimmt und die einen dann ausmisst. Aus Ihrer Sicht, in welche Richtung geht hier die Entwicklung? Werden Sportlerinnen und Sportler in Zukunft Chips im Körper tragen, um dann 24 Stunden am Tag Daten zu übermitteln?
Ja, das ist für mich eine fast zwangsläufige Weiterentwicklung, weil sie natürlich für die Trainingssteuerung solche Daten benötigen. Und je präziser und ja, zeitnah die verfügbar sind, umso besser für die Trainingssteuerung. Diese Kapseln sind jetzt ein Weg, die verschwinden aber auch wieder aus dem Körper. Anders ist es bei Implantaten. Ja, das sind dann Chips, die unter die Haut gesetzt werden oder es geht bis hin zu Nanocomputern und Nanoroboter, die dann kleiner als ein Sandkorn sind und sich in der Blutbahn im Stoffwechsel des Körpers befinden.
Diese Entwicklung von so Nanoprozessoren, die dann wirklich auch klein durch den Körper gelenkt werden können, ist das dann schon die Spitze der Entwicklung oder sehen Sie da schon am Horizont noch schon den nächsten Schritt? Wird das noch weitere Folgen haben?
Ja gut, also wenn wir jetzt über Nanobots sprechen, das ist sicher Zukunftsmusik. Da gehen wir davon aus, in den nächsten 20 bis 50 Jahren, dass es soweit ist. Also das ist nichts, was unmittelbar vor der Tür steht. Während diese Chips, die implantiert werden, ja schon in vielen Bereichen eingesetzt werden. Es gibt zum Beispiel in Schweden bereits ein Musterbüro, wo Mitarbeiter einen Chip unter der Haut haben, womit dann auch Kopierer gesteuert werden, wo in der Kantine mit bezahlt wird. Oder diese RFID-Chips, die jede Menge Speichervolumen haben, die dann teilweise Funktionen des Smartphones ersetzen. Also das gibt es in außersportlichen Bereichen schon. Und das wird dann die Frage sein, ob das im Sport zulässig ist, aber technisch möglich ist es heute schon.
Für viele Hörerinnen und Hörer wird das sicherlich gruselig klingen, so eine Art Zukunftsperspektive. Sie sehen das eher positiv.
Ja, ich meine, wir sind ja mitten in den Stürmen der Digitalisierung und die Welt verändert sich. Und ich denke, es lohnt ja gar nicht, sich dem entgegenzustemmen, weil es wird nie langsamer werden als heute. Und es geht vielmehr für uns darum, eine Zukunftsfähigkeit zu entwickeln, mit diesen Dingen und diesen Neuerungen umzugehen, weil das ist auch das, was uns in Zukunft lebensfähig erhält.
Solche Entwicklungen sollen ja, wenn wir jetzt auf den Sport zurückkommen, eine Hilfe für die Sportlerinnen und Sportler sein. Sie werden aber sicher auch von denen genutzt, die mit unerlaubten Mitteln die Leistung steigern möchten. Können solche Pillen oder solche Nanobots auch zu Dopingzwecken missbraucht werden?
Ja, natürlich überall, wo wir technischen Fortschritt sehen, gibt es auch Möglichkeiten des Missbrauchs. Und gerade solche Nanopartikel, die sich im Körper befinden, sind ja auch schwierig aufzuspüren. Und die können auch zur Leistungssteigerung des Athleten eingesetzt werden.
In welcher Form?
Ja, also zum Beispiel über die Stimulation von Muskeln, über die Zuführung von Hormonen. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten.
Vielleicht auch noch ein bisschen Zukunftsmusik. Gucken wir nochmal auf den aktuellen Fall. Wir stehen vor den Olympischen Spielen in Tokio. Steigende Temperaturen in Japan, die waren jetzt mit dem Tod von mindestens 57 Menschen zwischen dem 29. Juli und dem 4. August 2019 verbunden. Also in der Zeit, in der nächstes Jahr die Olympischen Spiele ausgetragen werden. Die Hitze, die wird bei den Spielen in Tokio, also Sportlerinnen und Sportlern, große Probleme bereiten. Wissenschaftler der Arizona State University wurden deshalb bereits beauftragt, das Mikroklima zum Beispiel entlang der Marathonstrecke zu kartieren, um Hotspots zu identifizieren. Der Marathon, der soll auch bereits um 5.30 Uhr bzw. 6 Uhr morgens starten. Wenn man sich solche Gefahren und den ganzen Aufwand anschaut, der da betrieben wird, muss man dann nicht klar sagen, dass Sportveranstaltungen nichts in Regionen wie Tokio oder Doha zu suchen haben, wenn dort so große Hitze herrscht?
Ja, das ist, sag mal, für den Normalo schwer nachvollziehbar, wie man bei solchen Temperaturen überhaupt Höchstleistungen erbringen kann. Aber wenn man sieht, dass es Spezialmarathons gibt, die ganz bewusst in der Wüste ausgetragen werden, dann scheint also dem kaum eine Grenze gesetzt zu sein. Ob das jetzt zwingend in solchen Hitzeregionen ausgetragen werden muss, ich denke, da kann man sicherlich ein Fragezeichen hintermachen. Ich meine, immer in dem Moment, wo es wirklich Leben und Gesundheit der Athleten gefährdet, da ist die Grenze erreicht, wo es mir schwerfällt, eine Argumentation zu sehen, die das rechtfertigen könnte.
Aber Sie sagen, diese technischen Hilfsmittel, die werden vielleicht auch die Sportler dann da retten.
Ja, also zumindest in Tokio will man ja soweit sein, dass man in Echtzeit die Kerntemperatur des Athleten messen kann und dann auch in der Lage ist, wenn man sieht, jemand ist kurz davor zu kollabieren, ihn dann auch aus dem Rennen zu nehmen. Und das wäre in der Tat dann eine Maßnahme, die neu wäre und aufgrund der technischen Hilfsmittel möglich.
Zukunftsforscher Sascha Schmidt über elektronische Pillen gegen Hitze, die vor allem mit Blick auf die Olympischen Spiele in Tokio entwickelt wird, um Sportlerinnen und Sportler vor zu großer Hitze zu schützen. Die frühere Speerwurf-Weltmeisterin Christina Oberkvöll hat knapp 3 Jahre nach der Disqualifikation der Russin Maria Abakumova nachträglich die Silbermedaille der Olympischen Spiele von 2008 in Peking erhalten. Bei einer Zeremonie in Oberkvölls Heimatstadt Offenburg überreichte DOSB-Präsident Alfons Hörmann der 38-Jährigen das Edelmetall. IOC-Präsident Thomas Bach gratulierte in einer Videobotschaft und sprach von einem Tag der Gerechtigkeit. Oberkvöll selbst nahm die Medaille mit gemischten Gefühlen entgegen. Sie freue sich zwar über die Auszeichnung, forderte aber größere Anstrengung im Anti-Doping-Kampf. Und die Olympischen Spiele sollen auch weiter Thema hier sein bei Sport am Samstag im Deutschlandfunk. Tokio 2020, das hat nicht nur mit der drohenden Hitze zu kämpfen, über die wir eben gesprochen haben, sondern auch mit anderen Begleiterscheinungen, die in den letzten Jahren noch jede Sportgroßveranstaltung begleiteten. Ausufernde Kosten, Korruption und städtebauliche Veränderungen auf Kosten ärmerer Stadtbewohner. Deshalb berichtet Felix Lill über Proteste gegen Tokio 2020 in Japan.
Wer diese Tage durch Tokio geht, muss nicht an Sport interessiert sein, um in einen sportlichen Bann gezogen zu werden. Olympiaplakate pflastern die Wände der U-Bahn-Tunnel, Werbeslots im Fernsehen sind mit Olympiaspots gefüllt. Nach Sonnenuntergang leuchtet der Tokyo Skytree mit 634 Metern das zweithöchste Gebäude der Welt in den Farben der 5 Olympischen Ringe. Wie ein riesiger Dampfer prescht das Projekt Tokio 2020 mit voller Kraft voraus. Energisch, strahlend, unaufhaltsam, bis Japans Hauptstadt am 24. Juli 2020 die Olympischen Spiele eröffnen wird. Unaufhaltsam auch deshalb, weil in Japan alle mit an Bord sitzen. So scheint es zumindest. Aber ganz so ist es nicht. An einem Augustabend im Stadtteil Harajuku, im westlichen Zentrum von Tokio, kehrt Misako Ichimura in einem Café ein. Bis eben hat sie im Feierabendverkehr an der Straße demonstriert. Nun trinkt sie einen Eiskaffee. Für heiße Getränke, sagt sie geschafft, sei es in Tokios Sommer zu schwül. Und überhaupt müsse sie einen kühlen Kopf bewahren. Misako Ichimura ist die wohl lauteste Stimme unter Japans Olympiagegnern. Sie ist Mitglied im Kleinverein Hangurin, auf Deutsch in etwa Anti-Olympia. Schon als sich Tokio um die Austragung bewarb, organisierte der Verein Aktionen und Infoveranstaltungen gegen die größte Sportveranstaltung der Welt. Die 48-jährige Kunsthändlerin hofft noch immer, dass sich Tokio 2020 irgendwie aufhalten lässt. Auch wenn sie mittlerweile nicht mehr richtig dran glaubt.
Wir sind seit Januar 2013 aktiv und machen Kampagnen gegen Tokio 2020. Wir sagten von Anfang an, Olympia brauchen wir hier nicht. Schon vor der Entscheidung durch das IOC fanden wir das. Im Frühjahr 2011 erlebten wir eine Katastrophe mit dem Erdbeben, dem Tsunami und dem Atomreaktor-Gau im Nordosten Japans. Der Schaden war riesig. Japan hat andere Probleme, als Olympische Spiele im Land zu veranstalten.
Eine massive Werbekampagne für Olympia in Tokio überzeugte dann doch viele Menschen. Die Versprechen, nicht nur werde die Welt zu Gast nach Japan kommen, man werde Tokio zur lebenswertesten Stadt des Planeten machen. Außerdem würden die Spiele dabei helfen, Fukushima und die anderen in der Katastrophe von 2011 beschädigten Gebiete wieder aufzubauen. Im Jahr 2013 dann ergab eine Umfrage, dass zumindest in Tokio über 70% der Bürger dafür waren, Olympia in ihrer Stadt zu veranstalten. Wie das Meinungsbild heute aussieht, ist nicht genau bekannt, auch weil nicht mehr so genau gefragt wird. Nachdem Tokio im Herbst 2013 das olympische Austragungsrecht gewann, zielten Umfragen weniger darauf ab, wer dafür ist oder dagegen, sondern eher, ob man sich für Sport interessiere und wenn ja, für welchen. Unterstützung wird weitgehend vorausgesetzt. Was aber in Stadtgesprächen klar zu hören ist, die olympische Begeisterung ist geschmälert, seit bekannt wurde, dass die Kosten doch viel höher werden als geplant und dass entgegen der Versprechen auch Steuergelder dafür genutzt werden. Hinzu kam eine Korruptionsaffäre. Und selbst der Beitrag der Spiele zum Wiederaufbau nach der Katastrophe von 2011 ist fraglich geworden. Für Misako Ichimura ist das noch nicht alles. Sie konzentriert sich mittlerweile auf die gesellschaftspolitischen Auswirkungen, große wie kleine. Mit Hangurin organisiert sie dazu regelmäßig Protestaktionen und Presseveranstaltungen.
Premierminister Abe hat ein Gesetz durchgebracht, wodurch Gruppen, die einer kriminellen Tat verdächtig sind, verhaftet werden können. Aber der Verdacht liegt im Ermessen der Polizei, also kann im Grunde jetzt jeder verhaftet werden.
Und passend dazu gab es letztes Jahr in Kawasaki eine Ausstellung von israelischen Herstellern für Sicherheitsausrüstung, die sich explizit an die Olympia-Ausrichter richtete. Tränengas, Maschinengewehre und so weiter wurden da angeboten. Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums waren vor Ort. Wir demonstrierten vor dem Gebäude und fragten, wozu soll Japans Regierung all das brauchen? Für Leute wie uns, die friedlich demonstrieren?
In einer der sichersten Städte der Welt stärken Tränengas und Maschinengewehre für Menschen wie Ichimura eher das Gefühl der Bedrohung als der Sicherheit. Und auch in anderen Bereichen ist Tokio nicht die lebenswerteste Stadt geworden, die offizielle angekündigt hat.
Menschen werden aus ihren Wohnungen vertrieben. In Kasumigaoka zum Beispiel stand ein Wohnkomplex für 230 Familien. Wegen olympischer Baustellen mussten alle gehen. Bis dahin hatten die Bewohner in Kasumigaoka eine kräftige Gemeinde geformt, wo man sich gegeneinander half. Dann bekamen die Leute Umzugsgeld in die Hand gedrückt und sollten sich ein neues Zuhause suchen. Jetzt ist die Gemeinschaft auseinandergerissen, sie sind quer über Tokio verstreut. Vor allem für ältere Leute war das ein Problem. 10 ältere Menschen sind kurz darauf auch gestorben. Vielleicht hatte das mit dem Stress zu tun.
Den wenig rücksichtsvollen Umgang mit Stadtbewohnern haben neben Hangoding auch andere NGOs kritisiert. Betroffen seien vor allem diejenigen, die keine starke Lobby haben.
Obdachlose werden besonders vertrieben. Dafür ist der Miyajita-Park in Shibuya ein Beispiel. Da wurde der Park abgerissen und die Ankündigung war, es werde ein schöner Ersatz für die Gemeinde gebaut. Und was kommt jetzt dahin? Der Immobilienkonzern Mitsui Fudosan, ein offizieller Sponsor von Tokio 2020, baut da gerade noch ein Shoppingcenter mehr. Und die Obdachlosen können sehen, wo sie bleiben. So etwas passiert in ganz Tokio.
Nur berichten die größten Medien des Landes sowohl über solche Probleme als auch über die Proteste dagegen eher wenig. Auch wenn Misako Ichimura die wohl lauteste Kritikerin ist, haben die meisten Japaner wahrscheinlich noch nie von ihr oder anderen Gegnern gehört. Das dürfte auch daran liegen, dass man mit allzu deutlicher Kritik sogar seine beruflichen Beziehungen aufs Spiel setzen kann. Ichimura hat das bei einem so vermeintlich unpolitischen Feld wie dem Kunsthandel erlebt.
Einmal war ich an einer Ausstellungseröffnung beteiligt. In meinem Profil für die Broschüre der Veranstaltung wollte ich die Website von Hangorin und mein Engagement gegen Olympia erwähnen. Die Veranstalter hatten mit der Bezirksverwaltung zu tun. Sie forderten mich auf, den Verweis zu löschen. Dann gab es eine Diskussion. Seitdem bin ich nicht mehr eingeladen worden. Meine Erfahrung in Gesprächen mit den Leuten ist aber, dass die meisten nicht für Olympia sind, sondern dagegen. Die Leute sagen es nur nicht. Auch unter den Journalisten ist das so. Kritische Stimmen kriegen keine Öffentlichkeit.
So bleibt die Stimme von Misako Ichimura eher eine einsame. Nur woran könnte das liegen, wo Japan doch eine Demokratie ist mit allen liberalen Rechten? Ein Blick auf die Partner von Tokio 2020 gibt einen Hinweis. Auf der Sponsorenliste der Spiele, die die Werber im Regierungsauftrag gern als patriotisches Geschäft verkaufen, stehen viele der mächtigsten Unternehmen Japans, darunter auch die führenden Medienhäuser. Jede der 5 größten Tageszeitungen zählt offiziell zu Partnern von Tokio 2020. Grundsätzliche Kritik ist offenbar nicht vorgesehen.
Felix Liel berichtete für uns aus Japan über zaghafte Proteste gegen die Olympischen Spiele in Tokio 2020. Der Umgang mit diesen Protesten sicher bemerkenswert. Und wir schauen zum Abschluss dieser Sport am Samstag-Sendung nochmal auf das Abendspiel der Fußball-Bundesliga. 70 Minuten gespielt und die Bayern führen auf Schalke mit 2:0. Lewandowski hatte in der 20. per Elfmeter und in der 50. per Freistoß getroffen. Und das war es jetzt mit Sport am Samstag. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Mein Name ist Klaas Riese, auf Wiederhören.